Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir einen Tag mal ein bisschen Zeit nehmen. Und ich hoffe, ihr könnt so mal den Alltag ein bisschen auf der Seite lassen, dass innerlich ein Raum entsteht, ja, ein Herzensraum, um Gott tiefer zu begegnen, ja, um innerlich auch mal zur Ruhe zu kommen. Manchmal braucht man ein bisschen Abstand auch von dem, was immer so laut ist und so ruft und so triggert und so treibt. Und ich finde es sehr schön, mal einfach so einen Tag rauszunehmen und sich so hineinzubegeben in Gottes Gegenwart. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass das heute geschehen kann. Heute Morgen wird das jetzt tiefer mit dem Wort Gottes geschehen, dass wir einfach auch hier Zugang haben zu ja, wichtigen Worten aus dem Evangelium, aus der Bibel. Heute Nachmittag wird das dann auf andere Weise geschehen und das finde ich immer sehr schön. Heute Morgen wäre es gut, wenn unser Kopf nachher, gleich wenn ich dann beginne, wach ist und wir auch richtig so innerlich mit unserem Denken mitgehen und ja auch mit dem, was wir stehen und was wir an uns ranlassen. Heute Nachmittag geht es dann mehr um unser Herz, um unsere Emotionen. Heute Morgen geht es auch um unser Herz, aber vielleicht mehr der Zugang über Ratio, heute Nachmittag mehr über die Emotionen und so soll das ein Ganzes werden. Bevor ich mit dem Wort Gottes einsteige, vielleicht so ein bisschen was zu mir persönlich. Ihr hört, ich komme nicht aus Bremen und ich komme auch nicht aus Hannover, auch wenn ich da jetzt wohne. Ich komme aus, was hört ihr denn? Der Schwab, genau. Ich komme aus dem tiefsten Schwabenlande, 60 Jahre dort gelebt. Ravensburg und Umgebung, das ist die Metropole von Oberschwaben, nennt man das. Da kommen ja auch die Puzzles und die Spiele her. Da kam ich als 19-Jähriger, es ist jetzt 50 Jahre her, dürft ihr mal raten, wie alt ich bin. Also als 19-Jähriger kam ich zum Glauben in Ravensburg in einer Teestube oder im Rahmen einer Teestubenarbeit. Weiß nicht, ob euch der Begriff Teestube was sagt. Kennt ihr noch der eine oder andere? Darf ich mal sehen, so aus der früheren Generation. Eine Teestube. Ja, was war denn das damals? Da ist man zusammengekommen, Samstagabends. Es gab Tee tatsächlich, es gab Kekse, sonst gab es nichts Besonderes. Es gab auch kein Programm, sondern damals, das war ja Anfang 70er Jahre, so aus der 68er Generation, man hat wie wild diskutiert. Also man kam und man hat sich an den Tisch gesetzt und dann hat man diskutiert über Gott und die Welt und warum das alles so ist und nicht so ist. Ja, und da kam ich eben auch hin und habe mich da eingefunden bei Leuten, die mir zunächst sehr suspekt erschienen. Die haben alle so komische Frisuren und Kleider gehabt und irgendwie so altmodisch angezogen. Dachte, irgendwie bin ich da ganz richtig hier. Aber je länger ich da war, habe ich gemerkt, die haben was. Die haben was sehr, sehr Liebevolles. Die haben was, was ausstrahlt. Und irgendwie hat mich das infiziert und ich dachte, also entweder sind die alle komisch und blöd oder die haben was, was ich nicht habe, aber dann würde ich gerne das erforschen. Auf jeden Fall fing da ein Weg an und es hat mich dann eines Tages zur Entscheidung für Jesus gebracht. Ich war dann ganz im Glück so die erste Zeit. Ich war einfach verliebt in Jesus und er hat mein Leben neu gemacht. Da gab es schon viel Schwieriges und ja, Belastendes. Und ich war so froh, dass ich ihm alles abgeben konnte. Ja, am liebsten wäre ich gleich Pastor geworden oder Missionar oder irgendwo hätte das der ganzen Welt weitergegeben. Mein damaliger Pastor hat gesagt, Manfred, jetzt lernst du zuerst mal was Gescheites. Also das heißt, ein ordentlicher Beruf, jetzt bewährst du dich mal, jetzt lernst du mal so. Ja, ich bin dann Lehrer geworden, dachte, ja, das ist vielleicht sowas Gescheites mal für eine Zeit. Aber eigentlich im Herzen hatte ich immer, ich möchte im Reich Gottes. Nach 5 Jahren Lehrer bin ich dann Pastor geworden und jetzt bin ich seit über 40 Jahren, oder jetzt wird's, genau, jetzt wird's, nein, letztes Jahr war es 40 Jahre Pastor. Dieses Jahr wird es 40 Jahre, jetzt habe ich es. Egal, das ist ja auch. Bin dann Pastor geworden in der Gemeinde, in der ich mich bekehrt habe. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, aber da war ich dann viele, viele Jahre Pastor. Ja, die Gemeinde war ein bisschen eng und streng und ja, das habe ich damals noch nicht so gemerkt, auch ein bisschen gesetzlich und ein bisschen so, man muss alles richtig machen und tun und wenn du gut bist, dann segnet Gott und so. Es war ein bisschen so diese Prägung. Und dann habe ich erst mit der Zeit etwas gemerkt, viel, viel später. Nämlich als ich so zum Glauben kam, kam ich mir vor, wie der verlorene Sohn im Gleichnis von Lukas 15, der aus der Welt, aus der Sünde herauskommt und dann aufgenommen wird in das Haus und wieder dort sein darf. Und ich war einfach glücklich. Aber dann fing ich an, in diesem Haus ja, zu arbeiten und zu leisten und zu machen und zu tun. Und über viele Jahre habe ich irgendwann dann gemerkt, ich entwickle mich sozusagen ganz unbewusst vom jüngeren Sohn zum älteren Bruder. Den kennt ihr doch auch, gell, aus dem Gleichnis. Der ältere Bruder, der ja brav zu Hause blieb, anscheinend der Vorzeigesohn war. Und als dann der Jüngere verdreckt und verkommen zu Hause wieder ankommt und der Vater ihn voller Liebe annimmt, da kocht es ja im älteren Bruder, weil er sagt, ja, ich habe da alles richtig gemacht und toll und jetzt der kriegt ein Fest und ich gehe leer aus. Und also der konnte das überhaupt nicht begreifen. Und dann bricht es aus ihm heraus, ja, Vater, du hast mir nie was Gutes getan. Ich war immer gehorsam, ich habe geleistet, ich habe gemacht, ich habe getan, ich habe mich bewiesen, ich habe versucht, es dir recht zu machen, aber es hat nie gereicht, so gefühlt, für ihn. Ja, ich bin irgendwie in so eine Schiene gekommen. Ich muss es recht machen. Kommt vielleicht auch so ein altes Gottesbild, bin katholisch aufgewachsen zunächst, auch mit Ängsten und so. Ja, ich muss es richtig machen. Und dann war ich in so einer Leistungsschiene. Und dann hatten wir der ersten Ehe 3 adoptierte Kinder. Es war zunächst sehr schön, mit der Zeit sehr herausfordernd. Auf jeden Fall ist da ein innerlicher Zusammenbruch dann eines Tages gekommen, wo ich gemerkt habe, all diesen Anforderungen in der Gemeinde, in der Familie, als Vater, als Ehemann, als Pastor, als übergemeindlicher Leiter, ich bin völlig überfordert. Auch mit meinen eigenen Ansprüchen, wer ich sein sollte oder was ich dachte, was Menschen meinen, wie ich sein sollte, das ist ja immer die gefährlichste Schiene. Und dann ist es jetzt 21 Jahre her, ist mir der Vater begegnet, mitten in der Krise. Und das war ja neben der Erkenntnis von Jesus als 19-Jähriger, war das dann mein Highlight. Es war vielleicht wie so eine Art zweite Bekehrung nochmal zu erleben, weil ich habe gespürt, ich verlieb mich in den Vater wie nie zuvor. Ich hatte immer so ein bisschen ein diffuses Gefühl bei Gott als Vater. Ja, Jesus, das ist gut, ja, mein Freund, mein Erlöser. Heiliger Geist ist auch okay, verstehe ich, kann ich damit leben. Aber was ist mit dem Vater? Dieses Nebulöse, dieses bisschen Angstbesetzte, dieses Unsichere. Ja, und dann hat sich Gott meiner erbarmt. Mitten in der tiefsten Krise ist er mir begegnet und seither ja, ist ein neues Kapitel sozusagen in meinem Leben aufgeschlagen worden. Es gab dann später noch einige Krisen, die ganz schwere Krise, als meine erste Frau dann schwer krebskrank wurde und verstorben ist. Aber auch da war ich dann innerlich schon so tief mit im Vertrauen mit dem Vater gewachsen, dass ich merkte, ich werde getragen. Auch durch den Schmerz hindurch war ich nicht verzweifelt oder nicht hoffnungslos, sondern ich wusste, Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe, ich vertraue dir und du meinst es gut. Und dann durfte ich mich ja noch einmal verlieben und hier ist Antje aus Hannover, darum bin ich ja nach Hannover gezogen, weil wir dann geheiratet haben vor jetzt bald 9 Jahren. Ja, so hat mich der Vater nochmals geküsst, seiner Liebe. Also vielleicht so ein bisschen dieser Werdeweg mit ja, ganz vielen Schlenkern noch dabei. Heute Morgen ist mir ein Gedanke ganz wichtig, den möchte ich mal folgendermaßen einleiten. In der frühen Kirchengeschichte, 3., 4., 5. Jahrhundert, da gab es zum ersten Mal so eine Bewegung gegen die Säkularisierung. Also wir müssen uns das ungefähr so vorstellen, die ersten 300 Jahre waren ja die Christen verfolgt. Dann kam die konstantinische Wende, also Kaiser Konstantin ist Christ geworden und jetzt war auf einmal alles umgekehrt. Also alle sollten jetzt Christen sein, vielleicht auch Namenschristen, aber sie sollten Christen sein. Und wer eben das nicht ist, der hatte eher seine Probleme. Und es fing eine Verweltlichung damals an in der Christenheit. Und eine erste Bewegung, die es damals gab gegen diese Verweltlichung, vielleicht hat das der eine oder andere mal gehört, waren die sogenannten Wüstenväter und Wüstenmütter. So werden sie genannt. Das sind Menschen, die es damals so verstanden haben, wir müssen uns von der Welt ein Stück entfernen. Wir müssen raus aus der Welt. Also hab nicht lieb die Welt noch, was in ihr ist, haben sie sehr praktisch auch verstanden, wir müssen uns irgendwie trennen von diesen weltlichen Dingen, haben das sehr buchstäblich gemeint und gemacht und sind dann in die Wüsten damals, Syriens, Ägyptens und so, haben sich Höhlen gebaut, haben da zum Teil alleine gelebt oder auch in Gemeinschaften und jeder hatte so eine Höhle für sich. Und diese Wüstenväter, die haben ganz viel so sich selber in der Wüste, bist du ja alleine mit dir, gell? Da bist du ausgeliefert, da musst du dich spüren und versuchen Gott zu begegnen, aber da bist du auch auf dich angewiesen. Diese Wüstenväter haben ganz viel so in die eigene Seele hineingeschaut. Man nennt sie auch die ersten Psychologen, die hätten das nie so genannt, gell? Aber das waren Leute, die einfach sehr viel sich mit sich selber beschäftigt haben. Und mit geistlichem Leben und wie das alles zusammenhängt. Und die haben eine Erkenntnis gehabt, die mich vor ein paar Jahren sehr beflügelt hat und mich angeregt hat, da weiter tiefer nachzudenken und im Wort Gottes darüber zu forschen. Nämlich, die haben Folgendes gesagt und ich habe da mal eine Skizze dazu gemacht. Die haben Folgendes gesagt. Wenn man das geistliche Leben so versteht oder das Bibellesen so versteht, dass da wie so eine Art Maßstab ist, also das ist ein Paragraph wie vom Gesetz, gell, oder da ist das Buch des Gesetzes, und das ist ein Maßstab, ein Idealmaßstab, also der sehr hoch ist, die Latte hängt übermäßig hoch und man prägt die Leute so, dass sie immer versuchen, diesem Maßstab gerecht zu werden und man prägt sie schon von Anfang an so, da ist immer etwas, was noch fehlt und du musst dich eben noch mehr anstrengen, dass du diesem Maßstab auch einigermaßen gerecht wirst. Sagen Sie also, wenn das Der Fall ist, dass die Prägung so einseitig ist, sie nannten das eine Spiritualität von oben, also oben heißt, da gibt's etwas, was auf dich runterdrückt, so als Maßstab, den du erreichen musst, aber du weißt, letztlich erreichst du ihn nicht, also du kannst beten, du kannst dich ausstrecken, du kannst hüpfen, gell? Du kannst versuchen, Hochsprung zu machen, jetzt bildlich gesehen, aber du wirst diesen Maßstab letztlich nicht erreichen. Vielleicht kommst du ihm ein bisschen näher als dein Bruder oder Schwester, gell? Und dann fühlst du dich schon wieder besser, gell? Dann kommt wieder der religiöse Leistungsvergleich. Aber letztlich wirst du diesen Maßstab nicht erreichen und irgendwann liegst du da wie eine Flunder, gell? Du liegst erschöpft, du liegst entmutigt, du liegst einfach, bist fertig. Sie sagen, das ist wie eine Art krankmachende Spiritualität, so nennen sie die. Eine Spiritualität, die uns letztlich schadet, die uns krank macht. Und oft ist die Folge, wenn wir in so einer Spiritualität aufwachsen oder geprägt werden, und ich kenne das ja auch, habe es kurz angedeutet, dann ist entweder, wenn man merkt, man schafft es nicht, man versucht es noch mehr, oder die andere Ebene ist, dass man dann anfängt zu heucheln und praktisch nach außen etwas darstellt oder etwas sein will, etwas ausstrahlen will, was man aber innerlich nicht abdeckt. Das heißt, da kommt wie eine Art Spaltung in das eigene Leben. Man hat so sein Sonntagsgewand und Gesicht und man hat so seinen Alltag zu Hause, wo man dann das rauslässt, was nicht so gut ist. Oder in anderen, wenn man ganz allein ist, dann die Heimlichkeiten dann alle kommen. Also dann wird etwas diffus und dann wird etwas zerstört in der Persönlichkeit. Dieses Phänomen gibt es ja bis heute. Es gibt sogar einen Art Fachbegriff in der Psychologie. Ekklesiogene Neurosen werden die genannt. Ekklesiogene Neurosen, also Neurosen, psychische Erkrankungen, die im Rahmen von Gemeinde zu enge Gemeindeformen, zu strikt, zu fordernd, zu idealisierend, zu sehr, und jetzt nehme ich hier einen Begriff mal, den ich hier auch noch notiere, zu sehr vom Anspruch her kommend. Also, wenn es immer darum geht, einem Anspruch gerecht zu werden, dann kommen diese verschiedenen Reaktionen und dann wird es letztlich eine sehr schwierige Spiritualität, in der man nicht gesunden kann, sondern die eher einen krank macht. Und ihr kennt auch entsprechende Kliniken wie Hohe Mark oder die Ignis Klinik, die sind voll von solchen Leuten, die genau an dieser Stelle leiden, gell, und merken, ja, sie sind gefangen, sie sind unter Druck, ja, sie haben Ängste, sie haben Zwänge, sie haben Depressionen, sie kommen nicht aus diesem Kreislauf heraus. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Ich erkläre jetzt und versuche euch ein bisschen wach zu halten, also versucht selber wach zu halten, aber ich möchte euch mit euch ein paar Bibelstellen anschauen und möchte mit euch die befreiende Wirkung des Evangeliums, wie das alles zusammenhängt, anschauen. Und wenn wir da nur einen kleinen Lichtstrahl heute Morgen erfahren, dann wird es uns Befreiung, es wird uns Erleichterung, es wird uns Trost und Mut und Freude in unser Herz hineingeben. Nämlich, jetzt kommt mein anderer Begriff, das Evangelium ist zuerst immer Zuspruch. Evangelium heißt zu Deutsch die gute Nachricht. Also es fängt nicht damit an, was alles an Druck und Vorstellung und machen müssen da ist, sondern was alles an Zuspruch, an Segen da ist, an Gnade von Gott schon gewirkt ist, warum Jesus gekommen ist auf diese Welt, was er vollbracht hat am Kreuz. Es ist der Zuspruch vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und wenn dieser Zuspruch in unser Herz hineinfließt, durch seine Worte, durch seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, und wir uns füllen lassen und immer mehr davon gesättigt werden, von dieser Zusage der Liebe Gottes, dann wird das unser Herz verwandeln. Dann wird das in unserem Herz etwas freisetzen. Und dann wird aus unserem Herzen etwas quellen, wie eine Quelle hervorkommen. Und wir werden durch die Segenslinie, wir werden die freisetzende Kraft Gottes, dieses Zuspruchs in uns immer mehr erfahren. Und damit können wir etwas weitergeben und können etwas verkörpern und können natürlich als Christen auch dann darin wandeln. Also diesen Zusammenhang möchte ich uns jetzt aufzeigen, das mal so als grundsätzliches Bild. Die Briefe von Paulus, nehmen wir mal exemplarisch den Brief an Ephesus. Die Briefe von Paulus haben fast immer denselben Einstieg. Fast jedes Mal kommt dieser Satz folgendermaßen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnen fast alle Briefe. Im Epheser nun ist der nächste Vers: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglichem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat in Christus Jesus. Also durch das, was Christus auf diese Welt gebracht hat, hat Gott seinen Segensfülle ausgegossen. Und wir sind nun, nicht wir werden, wir sind nun gesegnet mit jeglichem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist die Zuspruchsebene. Und jetzt entfaltet Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1 bis 3, diesen Segen in allen Variationen, was wir bekommen haben, wie sich das auswirkt in Form von Vergebung und von Sohnschaft und von Zurüstung und wie der Heilige Geist in uns als Pfand gegeben ist und wie wir schon mit Jesus versetzt sind. Also Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief ist eine einzige Demonstration dieses Zuspruchs in aller Fülle. Was haben wir von Gott alles bekommen? Damit beginnt immer die Botschaft des Evangeliums. Und dann gibt es noch andere drei Kapitel im Epheserbrief. Also Epheser hat ja 6 Kapitel. Die ersten drei sind Zuspruch. Im Kapitel 4 ist dann eine Wende. Und da heißt es nun: Jetzt wandelt würdig eurer Berufung, also dessen, was ihr an Zuspruch bekommen habt, jetzt wandelt würdig und lasst das auch durch euch fließen. Also es gibt einen würdigen Wandel, nämlich dementsprechend, was Gott in unser Herz hineinlegt, das geben wir weiter. Das heißt, diese Liebe, diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Vergebungsbereitschaft, diesen Frieden, diese Gnade, die geben wir weiter. Wir wandeln würdig dessen, was in unserem Herzen ankommt. Also wir lassen es praktisch durch uns durchfließen. Wir machen nicht Stopp und sagen, ja, Hauptsache ich bin gesegnet, gell? Da ist keine kein Stöpsel drauf auf unserem Herzen, sondern jetzt fließt es durch. Das ist Christenleben in seiner ureigentlichen Bedeutung. Wir kommen vom Segen, wir kommen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, die uns in aller Fülle segnen. Und jetzt geben wir das weiter und lassen es anderen auch zum Segen werden. Oder Kapitel 5 ist es auch ganz schön beschrieben. Da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Da ist eigentlich alles drin. Also ich schaue auf den Vater der Liebe. In Christus Jesus hat er diese Liebe geoffenbart. Ich wandle ihm nach. Ich bin der Geliebte. Das ist meine Identität. Und jetzt wandle ich in dem, was er mir schenkt. Und ich gebe das weiter. Das ist der Kern des Evangeliums. Ganz extrem wird es im ersten Korintherbrief. Da ist auch der Satz, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt wissen wir, die Gemeinde in Korinth, die war schon sehr speziell. Da gab es sehr viele Probleme, sehr viele sündhafte Dinge. Und trotzdem fängt dieser Brief folgendermaßen an. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus und an die berufenen Heiligen. Also wenn ich eine Gemeinde nicht als heilig einstufen würde, dann ist es die Korinth-Gemeinde, gell? Unzucht und finanzielle Probleme und Ungerechtigkeit und Besäufnisse. Und also da ist die ganze Bandbreite von grausamen Dingen vertreten. Und trotzdem fängt dieser Brief an, nämlich diese Menschen waren in Christus geheiligt. Sie hatten das Evangelium angenommen. Ja, da musste noch viel verändert werden, gell? Da musste noch viel durchgemacht werden bei ihnen. Aber sie hatten etwas empfangen. Also sie sind geheiligt durch Christus, durch sein Werk. Und jetzt sind sie die berufenen Heiligen. Was heißt das? Sie sollen dieser Berufung nachkommen, dass sie in diese Heiligkeit nun hineinwachsen. Aber das kannst du nicht verordnen und sagen, so, jetzt bist du einfach heilig und jetzt machst du keinen Mist mehr und jetzt bist du alles, jetzt bist du perfekt. Sondern das muss genauso bei ihnen von innen nach außen gehen. Und sie werden zuerst beschenkt mit dieser Gnade. Ihr seid geheiligt, seid gerecht gesprochen. Anderes Beispiel. Ich sage euch einfach so ein paar Beispiele, um da ein Gespür zu kriegen und das Evangelium noch viel tiefer zu erfassen. Jesus hat mal in Johannes 13, Vers 34 gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, ich gebe euch ein neues Gebot. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe oder entsprechend, wie ich euch geliebt habe und auch ihr so einander liebt. Ich gebe euch ein neues Gebot. Was ist das Neue an diesem Gebot? Das Neue ist nicht, dass man den Nächsten lieben soll. Das gibt es schon im Alten Testament. Im 3. Mose gibt es eine schöne Stelle, liebe deinen Nächsten. Also dieser Aufruf zur Liebe ist nicht das Neue. Sondern das Neue ist, entsprechend wie ich euch liebe. Liebt einander entsprechend, wie ich euch liebe. Also das, was von euch an Liebe ausgeht, kann nur in dem Maße funktionieren, wie ihr selber in meiner Liebe bleibt. Darum Johannes 15, bleibet, 12-mal steht da. Bleibt in meiner Liebe, bleibt an mir, bleibt in meinem Weinstock, bleibt an mir hängen. Bleibt, ja. Das Neue an diesem Gebot ist nicht der Auftrag oder jetzt noch ein höherer Anspruch, jetzt musst du alle lieben und machen und tun und eigentlich hast du keine Ahnung, wie es geht, sondern lass dich lieben, nimm diese Liebe von mir auf, lass sie Teil von deinem Herzen werden, sättige dich tagtäglich mit dieser Liebe und wenn du dann von mir dieser Geliebte bist, dann gibst du das weiter. Das ist eine ganz andere Qualität, verstehen wir das? Da ist das Herz am Überfließen, weil es selber gesättigt ist von Gott. Und dann kommt die Verheißung, als nächster Vers, daran wird nämlich jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt, diese Liebe, nicht deine eigene, nicht das, was du noch aus dir rausquetscht, nicht wo du dich gerade noch im Zaum hältst und dir auf die Zunge beißt, um nicht was Böses zu sagen, das ist alles noch sehr, sehr begrenzt und sehr menschlich, sondern Gott hat diese Absicht mit uns Menschen, dass er uns so füllt, dass wir so vom Zuspruch her gesegnet sind, dass die Dinge des Geistes, des Lebens, die Frucht des Geistes sozusagen, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Glaube, Sanftmut und so weiter, dass die aus uns herauswächst, ja, herauskommt, organisch, dass da etwas geschieht. Ja, manchmal heißt es auch, sich zu überwinden dazu, aber nicht nur in der eigenen Anstrengung und dann im Frust, sondern im Wissen, ich bin nicht alleine, ich bin ein Gesegneter, der Himmel ist offen. Gott hat gesagt, da ist jeglicher Segen schon da. Wir sind schon die Gesegneten. Derselbe Johannes sagt es dann in seinem Brief mal, lasst uns lieben, denn wir sind zuerst geliebt. Wir sind zuerst geliebt. Lasst uns Gott lieben, denn wir sind zuerst geliebt. Also lasst uns Gott lieben, lasst uns einander lieben, denn wir sind zuerst geliebt. Zuerst ist der Zuspruch. Das ist das Evangelium. Zuerst kommt das, was Gott für uns tut und schenkt und macht. 1. Korinther 13, ihr kennt diese Stelle, das sogenannte Hohelied der Liebe. Da wird die Liebe gepriesen, oft bei Hochzeiten, so auch idealisiert. Dann liest du das in Kapitel 13 ab Vers 4 und dann denkst du, ha, tja, die Liebe ist langmütig und gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, aber an der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Das ist die Liebe, Agape-Liebe, das ist die Liebe. Und jetzt versuch mal, diese Liebe aus dir rauszuquetschen, gell? Dann wirst du sehr schnell merken, dieser Maßstab ist unerreichbar. Auf menschliche Weise. Wenn du aber diesen Text liest und sagst, das ist Jesus, das ist die Offenbarung der Liebe Gottes, so ist der Vater, das ist das, was der Heilige Geist in mich hineinlegt, so geht er zunächst mal mit mir um. Ich darf diese Liebe so empfangen als Zuspruch. Und wenn das immer mehr Raum bekommt im Herzen, und wenn du darin im Alltag dich aufhältst und dir vom Wort Gottes und durch Anbetung und durch Begegnung mit Gott einfach immer wieder das Herz füllen lässt, dann wird da die Quelle der Liebe natürlich ständig angefacht. Dann wird dieser Liebesstrom sozusagen immer und immer weiter fließen. Er fließt in dich und er fließt dann auch durch dich. Und vielleicht noch eine letzte Stelle, das ist so eine meiner Lieblingsstellen zu diesem Thema, weil da in einem Vers alles drin ist, was wir so jetzt anschauen gerade. Kolosserbrief. Kapitel 3, Vers 12. Da sagt Paulus Folgendes. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, und ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Da kommt so ein Bildwort, wir sollen was anziehen. Also das ist so eine Kleiderordnung sozusagen, wie wir uns geben sollen oder wie wir, was wir tragen sollen. Und jetzt kannst du diesen Vers natürlich lesen. Oh, was muss ich da alles machen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, den anderen ertragen, ihm vergeben, auch wenn er missgebaut hat, mich verletzt hat. Also du kannst das natürlich ganz auf der Anspruchsebene lesen, so wie du die ganze Bibel so lesen kannst. Oder du schaust nochmal rein, was steht da? So zieht nun an, als, jetzt kommen drei Begriffe, Auserwählte, Heilige, Geliebte. Was bist du? Du bist auserwählt, heilig und geliebt. Das ist die tiefste Identität, die Gott dir zuspricht. Du bist auserwählt durch Christus. Mit ihm zusammen eine Ewigkeit zu verbringen. In die Familie Gottes hinein adoptiert, hineingewählt. Du bist auserwählt zur Sohnschaft, zur Tochterschaft. Und dass Gott dein Vater ist, dazu bist du auserwählt. Du gehörst in diese Familie. Du bist heilig. Nicht wie du diesen Begriff hörst. Wir haben ihn schon vom 1. Korinther kurz angedeutet. Das meint jetzt keine Heiligsprechung in der katholischen Kirche und keinen heiligen Standard, dass wir sagen, ja, so ein paar 0,01% der Christen erreicht vielleicht dieses Maß. Dass, wenn die Bibel sagt, du bist heilig, dann meint sie, du bist reingewaschen, du bist gerecht gesprochen durch Jesus Christus, durch das Werk. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das spricht er dir zu. Das ist göttliche Realität. Du bist geheiligt, selbst wenn du gerade missgebaut hast und in Sünden gewesen bist. Du bist durch Christus, wenn du in Christus bleibst und die Vergebung beansprucht, bist du gerecht gesprochen, bist du heilig. Und du bist geliebt. Du bist viel geliebt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, hat Jesus gehört von seinem Vater. Und er sagt, mit derselben Liebe liebe ich euch. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist es. Nicht, du wirst irgendwann an einem Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn du einen gewissen Standard endlich mal erreicht hast, was nie passieren wird. Du bist es jetzt, heute hier. Du bist geliebt. Und weil du auserwählt, heilig und geliebt bist, weil das dich ausmacht, darum kleide dich doch jetzt entsprechend. Lebe doch das. Wandle doch darin in deiner neuen Identität. Pass doch deine Kleidung deiner Würde an. Lauf doch jetzt nicht mit Lumpen rum als Königskind, sondern nimm das doch und lass es durch dich wirken. Und hier merken wir vielleicht, wie groß der Unterschied ist, ob ich nur einen Anspruch lese und höre. Es gibt so in der Psychologie, sagt man ja auch, es gibt so ein Appellohr, auf das viele von uns reagieren. Gell? Also du hörst irgendwas und sofort reagierst du, was muss ich tun? Gell? Was muss ich tun? Was ist noch nicht passiert? Was fehlt noch? Was triggert mich jetzt? Gell? Und viele lesen die Bibel so oder kommen mit Gott so und denken, Gott, es ist noch nicht genug. Was fehlt noch? Was? Und dann bist du immer aus dem Mangel heraus. Und immer aus dem Getriebensein heraus. Und du kannst nichts anderes ausstrahlen, als was in dir ist. Gell? Dann hast du genau auch für andere diese Wirkung immer getrieben. Ja, es reicht nicht. Und dann wird man gesetzlich. Gell? Und dann muss man, und dann verurteilt man auch die, die das noch nicht so ernst machen wie ich. Und dann kommt man in so einen Richtgeist. Und dann wird man fromm, dann wird man wie pharisäerhaft. Gell? Die haben auch gemeint, sie sind dem Anspruch schon ziemlich nahe. Gell? Sie waren ja die einzigen gefühlt, die es damals begriffen haben. Ja, und wenn wir dann Jesus anschauen im Umgang mit ihnen, merken wir, er war sehr ungemütlich mit ihnen, weil sie das Evangelium verdrehen. Und das ist das Gefährliche. Du kannst aus der Bibel letztlich alles machen. Du kannst aus dem Wort Gottes kannst du einen Hammer machen, der dich zerschlägt. Oder du kannst die Liebesbotschaft machen, die dich heilt und eine Medizin. Also, und was so wichtig ist, dass, ich sag's mal so, natürlich gibt es in der Bibel Ansprüche. Wir haben so ein paar gelesen, wie wir sein sollen. Aber für mich ist folgender Satz wichtig geworden. Nur der Anspruch, der aus dem Zuspruch kommt, ist gesund. Wenn du alles vergisst, merk dir diesen Satz für heute. Nur der Anspruch, der aus dem Zuspruch kommt, aus dem Zuspruch gespeist wird, ist gesund, ist freisetzend, ist Evangelium, ist Freude, wirkliche Liebe, ist eine Spiritualität, die mich Gott und den Menschen näher bringt und mich selber lebendig macht. Aber wenn der Anspruch sich verselbstständigt und wenn der Anspruch sozusagen den Zuspruch überdeckt oder ihn auf die Seite drückt oder so tut, als würde es den gar nicht geben, du musst alles mit eigener Anstrengung dir leisten, dann wird es krank, dann wird es religiös, dann wird es gesetzlich, dann wird es pharisäerhaft, dann leiden wir und das, was wir weitergeben, leidet genauso. Und Menschen unter uns leiden dann auch, weil sie was sehr Enges und Niederdrückendes, Verachtendes letztlich dann erleben durch uns. Der Anspruch, der aus dem Zuspruch kommt, der ist gesund. Und der Zuspruch, der jetzt in einen beschenkten, von Gott beschenkten und freisetzenden Anspruch dann hineinwirkt, er wirkt auch gesund und freisetzend. Ja, natürlich, wir sollen Menschen der Liebe sein. Und was hier aufgezählt ist, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, da dürfen wir hineinwachsen. Und wenn die Bibel von Frucht des Geistes spricht, dann wird es auch deutlich, dass es nicht eine schnelle Geschichte von heute auf morgen, sondern das wächst. Mit dem dürfen wir vorwärts gehen. Wir dürfen es verinnerlichen. Und darum ist es so wichtig, uns in diesem Zuspruch letztlich einzunisten und von hier aus dann auch all die Anweisungen, all die Gebote und all das, was jetzt durch uns fließen soll, dann so zu verstehen, zu sagen, ja, und wenn du merkst, du tust dir schwer, gell, und du bist da gefangen, dann ist das eine Einladung zu sagen, komm zurück zum Zuspruch, komm zurück, lass dich beschenken. Und so ein Tag ist jetzt heute, wo es einfach mal um den Zuspruch pur geht, gell. Immer im Blick, ja, da gibt es eine gesunde Anspruchsebene, aber wir möchten das auch jetzt mal klar unterscheiden zwischen gesund und krankmachend. sondern dass wir uns hineinbetten in den Zuspruch. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Anspruchsebene, gell? Diesen Druck, dieses du solltest mehr und das ist noch nicht genug und du betest überhaupt viel zu wenig, du bist zu wenig liebevoll zu deinem Ehepartner und du kümmerst dich viel zu sehr um dich selber und du bist noch zu verletzt und du hängst immer noch an den Geschichten der Vergangenheit und lass sie endlich los. Und ich meine, wir wissen in der Regel ganz genau, wo der Hase läuft oder liegt. Aber das hilft uns meistens nicht. Es ist eher noch mehr Druck, gell? Und dann kommt das schlechte Gewissen. Und wenn das schlechte Gewissen kommt, dann ja, bist du in der Linie und versuchst irgendwas und möchtest es besser machen und fällst du wieder auf die Nase. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Du bist geliebt, du bist auserwählt, du bist heilig. Jetzt bist du eingeladen, dich entsprechend zu kleiden. Werden wir heute Nachmittag in praktischen Gebetsstationen oder Begegnungsräumen einfach auch miteinander erleben. So, und ja, da wollen wir auch so inneren Zugang schaffen, auch emotionalen, kreativen Dingen, dass wir das vielleicht noch mehr fassen können. Jetzt würde ich einfach einen Moment kurz eine Stille hier halten. Vielleicht lässt du mal das in dir wirken. Wie geht's dir bei diesem Bild? Wo siehst du dich? Wo kannst du dich wiedererkennen? Ja, und dann vielleicht diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, dass Gott zuerst mit Gnade und Barmherzigkeit auf mich schaut, dass Liebe nicht zuerst ein Gebot ist, das ich zu erfüllen habe in meiner eigenen Kraft, sondern dass ich im Kreislauf der Liebe mich hineinnehmen lasse und mich lieben lasse, um dann auch andere lieben zu können. Und mit diesem schönen Kolosser 3,12. Du bist heilig, bist auserwählt, du bist geliebt. Darum zieh jetzt an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, Langmut und ertraget einander. Und vergebt euch, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Christus hat dir vergeben. Lebe du in der Vergebung und in dem Beschenktwerden der Vergebung. Und dann lass sie weitergehen. So, Moment der Stille und dann bete ich. Wir haben gesungen, tu mir die Augen. Und darum bitte ich dich auch jetzt, öffne die Augen unseres Herzens, leuchte sie, lass uns dich in deiner Schönheit sehen. Lass uns die frohe Botschaft des Evangeliums neu, mit neuen Augen der Liebe entdecken. dass wir wie Kinder sein dürfen, auch heute, die etwas nochmal neu in den Blick nehmen. Vater, ich bete, dass der Schleier, die Vernebelung, auch all das Religiöse, was uns vielleicht lange geprägt hat, dass das durchbrochen wird durch die Sonne deiner Liebe, dass sich Nebelschwaden auflösen, dass du uns Zugang gibst. Der Thron der Gnade ist frei, dass wir dorthin gehen, dass wir uns beschenken lassen. Vater, ich danke dir für diese Einladung. Unverdient bei dir geliebt und geborgen zu sein. Unverdient Vergebung zu erlangen. Unverdient zu deiner Familie zu gehören als Söhne und Töchter. Unverdient mit allen Segnungen des Himmels beschenkt zu sein. Vater, danke dafür. Brenn du das durch deinen Geist ein in unser Herzen, dass es uns auch über diesen Tag hinaus begleitet. Ich bete auch, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie mit deinen Augen lesen, dass wir die Dinge entdecken, ja, diese wunderbaren Zusprüche und all das andere, was dann daraus folgt, dass das sich so hineinreiht in diesen göttlichen Organismus, göttlichen Strom der Liebe. Okay, dafür. Mann, vielleicht können wir gerade noch einmal das Lied singen. Eröffne du mir die Augen. Bevor wir das tun, ein Blick noch kurz auf den Büchertisch. Das sind drei Bücher von mir. Mein erstes, Leben in der Liebe des Vaters, das Rote, eine Entdeckungsreise zum Vaterherzen Gottes. Da ist so der Zugang, so, da ist überhaupt so der Weg, seelsorgerlich, biblisch. Wie kommt man in so eine Herzensbeziehung? Viele Grundwahrheiten. Und dann das Folgebuch ist dann das Tiefer in der Liebe des Vaters. Also wie kommt man in tiefere Schichten, auch durch eigene tiefere Prozesse vielleicht, durch Herausforderungen. Diese zwei kosten jeweils 8 €. Die gibt es übrigens nur hier bei mir im Buchhandel, sind die beide vergriffen. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr das gerne hinten in einer Vertrauenskasse dann begleichen. Dann habe ich noch ein nettes kleines Quattro mit meiner ersten Frau zusammengeschrieben. So Quattro nennt man quadratisch praktisch gut, gell? So für Alltagsdinge, 4 Wochen jeden Tag. Ein paar kleine Impulse, Fragestellungen, wie kann man denn in dieser Gottes-Vaterliebe weiter hineinwachsen, wie kann man mehr darin auch täglich sich einrichten. Ja, das kostet 5 €, das steht alles dann hinten. So, jetzt wäre es doch schön, wir stehen noch einmal auf und wir wollen dieses Lied, Herr, öffne du mir die Augen, vielleicht nochmal neu singen, nochmal als Herzenswunsch singen, ja. Herr und Vater, zeig mir diese Wirklichkeit. Zeig mir auch für mich heute, wie du mich siehst und was du tust an mir.